Was war das?
Das, lieber Sebastian, war die Intro-Musik zu DuckTales. Die hast du wahrscheinlich schon vergessen, oder? Die klingt toll, gell? Ich kann die immer wieder hören, die finde ich absolut großartig.
Das war nicht die Titelmelodie zu DuckTales. Das war irgendwas, was man, glaube ich, mit Ritalin behandeln kann, aber das war nicht die Titelmelodie zu DuckTales.
Ja, deine Erinnerung täuscht dich nicht, ich gebe es zu. Das war aber, lieber Sebastian, die Version vom Disney-Kinderchor Happy Kids. Und tatsächlich wurde das mal in einer Folge vom Disney Club so vorgetragen, quasi so ein bisschen zur Feier des nächsten großen Disney-Films DuckTales. Ich glaube sogar, dass dieser Song für den Kinofilm gedacht war, so ein bisschen als Bewerbung, wurde aber nicht genommen. Ich weiß auch nicht, wieso.
Jetzt muss man sich mal vorstellen, also sorry, eigentlich hasse ich es ja irgendwie, also im Internet dann Leute zu bashen oder sich über Sachen lustig zu machen, also so gemein, aber jetzt stell dir mal vor, also der amerikanische Disney Club, der hat also sowas wie Justin Timberlake, Britney Spears, Christina Aguilera vorgebracht und der deutsche Disney Club hört sich an wie ein Haufen Kastraten.
Kastraten klingt jetzt extrem hart, weil das sind halt Kinder, mein Junge, meine Güte.
Ja, aber selbst Kinder in dieser hohen Stimme ist schon, also, boah, das ist arme Kinder, also.
Das waren halt die Happy Kids, ne? Es gab sogar.
Happy, aber von der Happy verstehe ich was anderes.
Also, es gab sogar eine Musikkassette davon, also. Die schönsten Lieder aus Bernhard und Bianca, Ariel, DuckTales, Cap und Kappa, Aristocats und viele andere.
Ja, aber welche Version war? War das dann auch die Version, die da drauf war, oder was?
Das war auch die Version, ja. Es matcht sogar, was den Text angeht, matcht es sogar ziemlich das Intro, was total überraschend ist. Also wenn man sich das anhört, ist es wirklich erschreckend. Aber wenn man dann das Intro dazu guckt und den Text nebenher liest, das passt. Also da hat sich wirklich jemand Gedanken gemacht.
Ja, also die Melodie ist ja die gleiche und so, aber trotzdem, also das und das noch auf einer Kassette, das ist ja richtig hardcore. Bei einer CD kannst du wenigstens einfach zum nächsten Track vorspulen. Bei einer Kassette.
Da muss man durch.
Ja, da musst du durch.
Mhm. Ja. So war das damals.
Und das besonders, weil halt das Originallied ja, also das wirkliche Lied, was wir dann nachher auch noch richtig einspielen werden und nicht hier so was der Dominik daraus sucht. Also ich will mich nochmal bei allen unseren Zuhörern und Zuhörerinnen dafür entschuldigen, dass wir hier so ja schon seelische Grausamkeit an euch vollbracht haben wegen dem Dominik. Also das Originallied ist ja grandios.
Das ist auch tatsächlich ein Auswuchs meiner Reise durch das Originallied, Sebastian. Ich habe mich tief in das Rabbit Hole begeben, um in Bezug auf die deutsche DuckTales-Melodie einige Dinge zu recherchieren. Und dabei bin ich eben auch auf diese Version gestolpert. Ja, wir werden heute sehr viel wahrscheinlich über diese Melodie sprechen.
Also weil du gelitten hast, müssen auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen leiden.
Ja, aber jetzt sei doch mal nicht so. Das waren Kinder damals, das sind jetzt auch mittlerweile alles.
Ich hoffe, aus den Kindern ist was Großartiges geworden und ich wünsche ihnen alles Gute, aber sie hätten damals mal auch zu den Leuten sagen sollen, nee, das muss nicht sein.
Ja. Ich gebe es auch zu, das ist jetzt nicht das beste Ding. Es ist auch ein bisschen weird, das stimmt schon. Vielleicht, je nachdem, können wir in den Shownotes auch das Video dazu packen, in dem das Ganze dann auch performt wird. Aber ja, mein Gott, DuckTales bzw. Disney Club war halt auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, unbeschwert, ne? Da hat man halt einfach gemacht.
Gemacht von Leuten, die, glaube ich, ein paar zu viele komische Stoffe zu sich genommen haben.
Also gut, ich bereue es schon, dass ich überhaupt dieses Intro genommen habe, aber lass uns doch einfach mal das Thema wechseln. Wir sprechen heute über DuckTales Neues aus Entenhausen bzw. Duckburg.
Genau.
Sebastian, Duckburg, der Name ist mir echt nicht geläufig, aber das ist wohl eigentlich wie Entenhausen im Original heißt, ne?
Wortwörtlich übersetzt, das ist etwas komisch, weil soweit ich mich erinnere, ist vieles mit Donald Duck und sowas ja, wenn wir schon allein jetzt zu den Namen dann der Charaktere kommen, ist ja nicht wortwörtlich übersetzt.
Ja, kann gut sein. Ich habe Duckburg, glaube ich, noch nie gelesen und gehört, aber ich glaube, auch im Rest der Welt, da heißt es halt einfach so. Beziehungsweise, nein, Blödsinn, Entenhausen wird mit Sicherheit auch im Italienischen, Französischen, Spanischen und sonst wie eine eigene Bezeichnung haben, ne?
Aber ich weiß jetzt auch, also sagen wir es mal so, natürlich ist Donald Duck und sowas weltweit ein großer Begriff, aber ich weiß jetzt nicht, ob die Berühmtheit, also dieses nicht wirklich in Deutschland nochmal so einen besonderen Standpunkt hat durch die lustigen Taschenbücher. Weil die waren ja wirklich riesig damals, als ich ein Kind war. Also da hat jeder die lustigen Taschenbücher gehabt.
Das wäre meine Frage gewesen. Wie sieht's bei dir aus mit deinem lustigen Taschenbücherkonsum? Du hast es schon gesagt, das war früher bei dir viel?
Also Wir hatten, glaube ich, also ich weiß jetzt nicht bis zu welcher Nummer, aber also ich schätze mal bis zur 100 hatten wir alle durchgehend damals.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Hattet ihr dann auch tatsächlich mal ein vollständiges Rückenbild?
Also ich weiß nicht, ob es abgeschlossen war, also aber es war schon ein Bild, das da abgebildet worden ist,
soweit ich mich erinnere. Für diejenigen, die lustigen Taschenbücher nicht kennen, was aber wahrscheinlich eher unwahrscheinlich ist, da war ja immer auf dem Rücken eines Buches immer ein Teil von einem Gesamtbild auf dem Buchrücken abgebildet. Und wenn man dann 10, 20, 30 lustige Taschenbücher nebeneinander gestellt hat in der entsprechenden Nummerierung, dann hat das immer ein Bild gegeben. Meistens die Köpfe von den Charakteren, irgendwie Donald, Mickey, Tick, Trick und Track oder sonst irgendwie. Ne? Ja, liest du heute noch lustige Taschenbücher?
Nee, also da bin ich vollkommen raus.
Okay, würde ich dir empfehlen. Bei mir ist es so, dass mit Sicherheit einmal im Jahr oder so dann doch mal eins wieder im Warenkorb landet. Einfach aus irgendwelchen Gelegenheiten nimmt man halt mal eins mit, wegen dem Titelbild und so. Und das Faszinierende ist, in den Dingern werden teilweise auch immer noch alte Sachen abgedruckt. Also da sind zwar auch Geschichten jetzt aus den 2000ern drin, aber wenn man da mal so durchblättert, dann ist dann auch mal wieder irgendwas aus den 90ern oder so mit drin. Also zeitlos.
Ja, soweit ich weiß, also das ist ja kein Format, das in Amerika und dann übernimmst du es einfach 1:1, weil in Amerika, glaube ich, ist das ja auch ganz normal als Comichefte rausgekommen, diese Geschichten, und dann die lustigen Taschenbücher sind dann halt sozusagen Sammlungen im Deutschen, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre.
Ja, ich kann mich erinnern, es gab auch, ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt, Comics und alles, was gedruckt ist, ist ja eh ein bisschen schwierig. Wir hatten es ja gerade im Vorgespräch. Ich kann mich auch noch an Donald Duck Hefte erinnern und an Mickey Mouse Hefte. Das waren dann auch wirklich Hefte und keine lustigen Taschenbücher. Lustiges Taschenbuch war bei uns immer so ein bisschen Urlaubslektüre. Wenn es mit den Eltern zusammen in den Italienurlaub ging oder sowas, dann gab es dann da irgendwo ein lustiges Taschenbuch immer zu kaufen. Das war ein dicker Schmöker, den konnte man gut am Strand mitnehmen. Die haben immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Demnach waren wir eigentlich schon entsprechend, Sebastian, vorkonditioniert, als es dann, ich glaube es war 89 im deutschen Fernsehen, im ARD, im Disney Club, als dann plötzlich die animierten DuckTales über den Bildschirm flimmerten, oder?
Ja, und da muss ich gleich was sagen. Ich habe das damals nicht geguckt.
Uff. Ja. Okay, Sebastian, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen?
Ich weiß es nicht. Also da war ich dann 12 Jahre alt. Ich weiß nicht, da hat es mich null interessiert.
Du hast dann erst gegen Ende eingeschaltet, wenn Teen Angel kam, oder? Das war dann eher dein Ding.
Was war denn Teen Angel? Das Ach sagt Gott, mir jetzt gar nichts.
Ich merke schon, wir haben hier, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben wir hier beim Sebastian ganz massive Disney-Club-Defizite, die sich hier heute auftun. Das wird eine spannende Folge. Teen Angel war eine Realserie, die immer bei dem Disney-Club kam, ja am Ende immer noch so eine Realserie quasi in dem Sinne. Informier dich mal über Teen Angel. Darum geht es ja heute nicht, aber solltest du mal...
Insgesamt, also der Disney Club war etwas, was ich nicht geguckt habe. Also obwohl teilweise schon, weil also zum Beispiel Gummibärchenbande kannte ich, habe ich ja damals auch geguckt teilweise. DuckTales, ich weiß nicht, warum ich es nicht geguckt habe. Vielleicht war das schon damals so ein bisschen meine Aversion gegen den Kapitalismus, der mich dann dazu geführt hat, dass ich mir das nicht anschauen wollte. Ich weiß es nicht.
Ich glaube, das sind diese, wie viele Jahre sind wir auseinander? 3, 4, irgendwie so. Das ist natürlich in dem Alter, sind es ja Quantensprünge teilweise. Ha, Thema Quantensprung, das hatten wir ja auch schon mal in einer anderen Podcast-Episode, aber da tut sich natürlich sehr viel. Also was du mit 10, 11, 12 gut gefunden hast, findest du mit 13, 14 schon absoluter Kinderfasching und willst da nichts mit zu tun haben. Deswegen kann es ja sein, dass das da irgendwie miteinander zu tun hat. DuckTales, Disney Club, das war genau meine Zeit. Also da konnte ich wirklich, da habe ich mein Leben so ein bisschen nach ausgerichtet auch. Wenn Disney Club kam und wenn DuckTales lief. Also da wurde die Freizeit drumherum geplant, bei meiner Seite. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen kurz nochmal zur Eingrenzung. Wir sprechen heute über die Original-DuckTales-Zeichentrickserie, also die in den USA von 87 bis 1990 lief, beziehungsweise bei uns 89 bis 1990. Da habe ich gleich noch eine Frage an dich, Sebastian.
Eigentlich kannst du ja sogar sagen bis 1998.
Genau, genau. Und das ganze Reboot von 2017 ist es, glaube ich. Mhm. Das besprechen wir heute nicht, das lassen wir aus. Vielleicht streifen wir es mal kurz, aber wir gehen wie immer bei den TV-Serienstars, gehen wir auf die klassische, ja, in die Serienarchäologie wieder zurück. Frage an dich, Sebastian. Ich habe recherchiert 100 Episoden in 2 Staffeln, aber ich lese auch was von 4 Staffeln an anderer Stelle.
Diese unterschiedliche Aufteilung hängt, glaube ich, so ein bisschen mit Deutschland auch zusammen. Also die Amerikaner sagen halt, dass es eigentlich 4 Staffeln sind. In Deutschland kannst du sagen, dass es dann eigentlich 2 Staffeln sind. Und in Deutschland wird unterschieden halt durch die Synchronsprecher. Und da ist dann halt ab der 2. Staffel, was auch in Amerika die 2. Staffel war, dann neue Sprecher und die sind dann bis zum Ende und deswegen wird in Deutschland eigentlich nur sozusagen unterschieden zwischen 1. Synchronsprecher und 2. Synchronsprecher. Mhm. So habe ich das für mich zusammengereimt.
Ja, also es war ja auch, glaube ich, der Cut kam ja jetzt auch nicht direkt nach 50 Folgen. Ich glaube, die 1. Staffel sind Folge 1 bis 65 und dann die Folgen danach bis 100 ist dann quasi die 2. Staffel, genau.
Ja, also wenn du das auf 4 Staffeln aufteilst, dann hast du die 2. Staffel 10 Folgen, die 3. 18 und die 4. Staffel 7 Folgen.
Okay, gut, alles klar, ja, okay. Mensch, ja, zur Story. Für diejenigen, die hier regelmäßig zuhören, werden wahrscheinlich alle so mehr oder weniger in unserem Alter sein. Ein bisschen drüber, ein bisschen drunter. Aber trotzdem, kurz zur Eingrenzung. Die Story von DuckTales, Neues aus Entenhausen. Warum eigentlich Neues aus Entenhausen? Na, egal. Im Endeffekt, im Kern der Geschichte, Dagobert Duck mit seinen 3 Neffen Tick, Trick und Track. Die von, das finde ich eigentlich ganz absurd, von ihrem Onkel Donald oder Donald Duck quasi abgeschoben wurden, weil er ja zur See fahren will.
Ja, es gibt ja keine andere Familie. Also.
Ja, das ist die Frage, ne? Wo sind denn die Eltern von Tick, Trick und Track? Weil ich habe mir da nie Gedanken gemacht. Das ist ja immer die 3 Neffen, die halt bei Donald wohnen. Aber wo sind denn eigentlich Vater, Mutter, irgendwas? Ich glaube, in der 2017er Folge wird da mal was erwähnt.
Oh, das ist jetzt.
Dann wird da, ja, da gibt's was. Also man muss dazu sagen, wir sind jetzt auch nicht hier die großen Entenexperten. Wie immer bei all unseren Fernsehserien, wir machen ja immer so, wir blicken zurück auf das, was in unserer Kindheit uns geprägt hat und beschäftigt hat.
Also was mal erwähnt wird, dass die Kinder von der Schwester von Donald ist. Und das ist wohl Della Duck gewesen. Aber ihr Vater, wie der Vater hieß, das ist unbekannt. Und Donald kümmert sich. Warum er sich um die Kinder kümmert, das ist auch ein bisschen unbekannt. Und dann gibt er ja, weil er selber auf See fährt, das ist ja auch sehr lustig. Man ist halt bei dieser Serie davon ausgegangen, dass wenn noch Donald Duck auftauchen würde, würde er so ein bisschen die Show stehlen, weil Donald Duck ist schon im Mickey Mouse Universum ein Gigant, will ich mal sagen. Mhm. Deswegen hat man gesagt, den nimmt man mal lieber raus aus der Serie und er entschließt sich halt dazu, seine 3 Neffen dann bei seinem Onkel, also es sind immer nur Onkel, die es hier in die Familienkrede gibt.
Ja, so Enten haben sehr komische Verwandtschaftsverhältnisse, ja.
Also er hätte sie auch bei seiner Freundin Daisy Duck abgeben können, aber das ist nicht drin gewesen.
Ach, das mit Daisy ist doch auch so eine On-Off-Sache, ich weiß nicht, ob das auch von Dauer ist. Im Deutschen fährt er ja zur See, im Original ist es ja wirklich, dass er sich, glaube ich, bei der US Navy einschreibt.
Genau, bei der Navy.
In the Navy. Ja, ja, also wirklich, das hat man dann entsprechend rausgenommen. Ja, und Mensch, Dagobert Duck, beziehungsweise Scrooge McDuck, der alte Schotte, ist so ein bisschen, würde ich sagen, schon die Hauptfigur, oder? Eigentlich ist es so eine Dagobert Duck-Serie.
Ja, also es steht im Zentrum, die Kinder sind halt sozusagen seine Handlanger, aber sie haben auch schon eine ziemlich wichtige Rolle, also sind eigentlich bei jeder Folge, glaube ich, dabei. Ja, also es ist so, diese 4 Charaktere zusammen sind schon das, um was es geht in der Serie. Mhm.
Das Besondere, um es gleich vorab zu nennen, ist, dass Dagobert Duck bis zu dem Zeitpunkt, als dann DuckTales ausgestrahlt wurde, eigentlich bisher kaum in bewegter Form irgendwo aufgetaucht ist. Es gab 1967, gab es einen Film, es gab einen Christmas Carol von 1983 und ein paar Werbespots, aber davor war Dagobert Duck nicht als bewegte Zeichentrickfigur zu sehen. Und das ist natürlich das Besondere daran an DuckTales, dass er dann hier zum ersten Mal wirklich viel und oft zu sehen ist und im Prinzip ja auch die Hauptfigur ist, ne?
Ja, aber was auch nicht verwunderlich ist, dass er vorher nicht sehr häufig im bewegten Bild ist, weil er ja nie der Protagonist ist eigentlich in den ganzen, also es gibt ein paar, wo er dann schon im Zentrum steht, aber meistens geht's ja eher um Donald oder um Tick, Trick und Track und er ist dann eher so eine Nebenfigur und meistens auch eher als Negativbeispiel dann dabei und das ist ja hier in der Serie komplett gedreht.
Genau, also diese ganzen Figuren, über die wir heute sprechen, die wurden von einem Disney-Zeichner-Mastermind namens Carl Banks erfunden. Ein Großteil der Figuren, über den werden wir mit Sicherheit auch mal ein bisschen ausführlicher noch sprechen. Und genau, Dagobert Duck war in seiner ursprünglichen Version schon eher sehr negativ konnotiert. Also wie du schon gesagt hast, auch mit dem fiesen Kapitalisten im Endeffekt. Ne? Er ist ja reich. Das ist ja das ist der mit dem Geldspeicher.
Ja, da passt ja auch der englische Name Scrooge Duck ja auch viel besser als jetzt der deutsche Name, weil halt von wegen die Weihnachtsgeschichte Ebenezer Scrooge, der der geizig ist und dem dann die drei Geister erscheinen und ja und deswegen sieht man da halt eher ein bisschen besser die Parallelen als bei Dagobert. Also mit was zieht man jetzt in Deutschland mit Dagobert die Parallelen? Vielleicht jetzt nur mit dem Erpresser?
Das war 80er oder 90er?
Ich weiß es gar nicht mehr. Das war ja 90er, müsste das gewesen sein.
Ja, also man hat diese Figur für die Zeichentrickserie ein bisschen freundlicher gemacht, sage ich mal, damit auch Kinder den mögen unter Umständen. Der ist natürlich immer noch so ein bisschen anders von seiner Art her, aber er ist bei weitem nicht mehr diese negative Figur aus der ursprünglichen Version. Die Frage, Sebastian, wir müssen jetzt wahrscheinlich nicht im Rahmen dieser Besprechung auf all die Disney-Charaktere eingehen, wie wir es ja sonst immer machen, weil ich gehe mal davon aus, die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, die kennen Entenhausen und die kennen Donald und Dagobert und Tick, Trick und Track. Wie sieht's, ja, wie sieht's aus? Das
könntest du aber auch sagen können, die unsere Zuhörer kennen Michael Knight.
Okay. Ja, natürlich kennen die Michael Knight. Also wer kennt nicht Michael Knight? Aber gut, bevor wir dann eben auf die Figuren eingehen, ich wollte da nur nochmal abfragen. Wie wär's? Entstehung dieser Serie? Eine der wichtigsten Zeichentrickserien, würde ich mit sagen, oder? Eine der einflussreichsten Zeichentrickserien der, der 80er bis Anfang 90er.
Das hatten wir schon bei der Gummibärenbande, ja. Das war die Zeit, wo sich dann Disney dazu entschlossen hat, neben den Filmen, die sie ja gemacht haben, die Zeichentrickfilme auch in den Serienmarkt einzusteigen. Am Anfang noch für andere Fernsehsender, also das ist hier bei DuckTales ist es auch so, dass diese Serie so produziert worden ist, dass sie gleich in die Syndication gehen konnte, also dass sie halt nicht für einen speziellen Fernsehsender produziert worden ist, sondern halt für den breiten Markt, dass sich jeder, der es halt haben wollte, jeder regionale Fernsehsender dann halt zulegen konnte, um es auszustrahlen. Deswegen hat man dann, hat man auch diese 100 Folgen gebraucht. Weil das ist da in Amerika irgendwie so eine Regelung, dass du 100 Folgen brauchst, um Syndication zu kriegen. Oder ich weiß, oder ist wahrscheinlich, dass du überhaupt erst interessant wirst für irgendwelche Fernsehsender, dass sie es kaufen. Weil wenn du nicht genügend Folgen hast, bringt es ja auch nichts, dir irgendwie da was zu kaufen. Und wie gesagt, das war halt mit der Gummibärenbande eine der allerersten Serien, die Disney halt dann produziert hat. Und auch wie die Gummibärenbande ist auch diese Serie nicht in Amerika gezeichnet worden, sondern hier ist man dann auch wieder über See gegangen und hat dann ein japanisches und ein taiwanesisches Filmstudio damit beauftragt, das japanische Animationsstudio, das hatten wir sogar schon mal erwähnt, das TMS Entertainment, und zwar bei Galaxy Rangers. Und die waren dafür zuständig, halt diese Serie zu zeichnen. Und das war eine Serie, die halt auch um einiges teurer war, als wie man sonst Zeichentrickserien zu dem Zeitpunkt produziert hat. Ich habe gelesen, oder besser im Fernsehbericht von damals gesehen, dass sie davon sprachen, dass es ungefähr das Doppelte gekostet hat von einer normalen Zeichentrickserie,
das ja, zu produzieren. Um das Ganze ein bisschen mal mit konkreten Zahlen, die ich zumindest auf IMDb gefunden habe, zu untermauern, dass DuckTales ein Produktionsbudget von angeblich $275.000 pro Episode hatte. Wenn man das jetzt mal inflationsbereinigt auf heute übertragen würde, dann wären das heutzutage $830.000 pro Folge. Also würde man von einer Zeichentrickfolge von fast 1 Million sprechen, von 22 Minuten sind es, glaube ich, immer pro Episode. Das erscheint mir absurd viel und absurd hoch.
Ja, das hat aber auch noch den Grund, dass zu diesem Zeitpunkt der Wechselkurs vom Dollar zum Yen nicht gerade sehr positiv war für die Amerikaner.
Genau, das wollte ich auch noch erwähnt haben, dass es wirklich der Wechselkurs das Ding war, weswegen man gezwungen war oder dass er sowieso auch in Kauf genommen hat, das Risiko in die Syndication zu gehen, weil man da sonst schon ganz schön all in gegangen ist. Aber gut, die Gummibären, du hattest das erwähnt, wir hatten es ja auch in der Gummibärenfolge schon ausführlich besprochen. Die Gummibärenbande hatte es ja im Endeffekt vorgelegt, es kann funktionieren, eine Zeichentrickserie mit einem hohen Produktionsbudget. TMS Entertainment waren, glaube ich, die ersten, die das gemacht haben, gell? Von denen hattest du erzählt.
Genau. Ja.
Großes renommiertes Studio. Mitarbeiteranzahl gar nicht mal so viel. Ich glaube etwas über 200. Aber TMS, die haben unter anderem zum Beispiel auch den Anime-Kultstreifen Akira gemacht, der ja so ein bisschen das Thema Anime auch mal so mehr in die westliche Welt gebracht hat, will ich jetzt mal sagen. Mhm. Also ein ganz großes Studio aktuell. Detektiv Conan, glaube ich, ist auch so ein Dauerbrenner, der bei denen läuft. Bei den Fernsehserien Mila Superstar war doch auch von denen, oder? Die Volleyballspielerin.
Oh, ich glaube, alles, was die gemacht haben, haben wir schon bei den Galaxy Rangers erwähnt.
Das kann gut sein. Also TMS ist schon ziemlich, ziemlich cool, was die alles rausgehauen haben. Man kennt die Dinge einfach von denen. Und ansonsten hatte ich noch als zweites Studio, es waren sogar drei Studios, Wong Film Productions. Ich weiß nicht,
genau, ob du die auch. Genau, das ist taiwanesische.
Genau, die ja interessanterweise, glaube ich, die Schlümpfe gemacht haben, ne?
Das hat mich jetzt erwischt auf dem falschen Fuß, das weiß ich gar nicht.
Ja, also The Smurfs, das müsste ihr großes Ding gewesen sein von 83 bis 89. Ich glaube, ab Season 3 oder sowas. Also später dann noch mit Toei Animation, was natürlich auch ein Riesenname ist. Also da sind einige große japanische Zeichentrickstudios dran beteiligt gewesen an DuckTales. Da hat man nicht gespart, wirklich, ja. Der ursprüngliche Gedanke bei der DuckTales-Serie war ja, dass man so ein bisschen so ein Indiana-Jones-Feeling auch reinbringen will. Also Abenteuer, weite Welt. Wir reden hier noch von dem damaligen Disney-Chef, oder ist das noch der aktuelle, Michael Eisner, der mit dieser Idee um die Ecke kam und in Bezug auf die Comics von Karl Barks beziehungsweise seine Zeichnungen und seine Geschichten hat man dann im Rahmen der Recherche festgestellt, ja Moment, da ist ja schon sehr viel Indiana Jones, also sehr viel Pulp Adventure mit drin. Und wenn man sich an die Serie erinnert, die sind schon ganz schön viel rumgekommen, die DuckTales. Also sind schon sehr viel in der ganzen Weltgeschichte umher, immer auf der Suche nach irgendwelchen versunkenen Schätzen, geheimen Tempeln und so weiter. Was natürlich auch zu Dagobert passt, weil der natürlich immer auf der Suche ist nach dem nächsten großen Ding, um seinen Reichtum zu vermehren. Und diese ganze Schatzsucher-Thematik, ja, die ist ja schon in den Charakteren an sich angelegt.
Ja, das ist aber auch eine typische Geschichtenart, die es damals in den lustigen Taschenbüchern gab. Also es ist sowieso in den lustigen Taschenbüchern sehr häufig Geschichten gewesen, die an irgendwelchen Filmen, besonders in speziellen Abenteuerfilmen und sowas, oder auch Sagen und Legenden angelehnt sind. Und das haben die sich bei der Serie dann einfach hier zu Nutzen gemacht. Und es sind ja auch einige Elemente dann aus den lustigen Taschenbüchern, also was bei uns natürlich die lustigen Taschenbücher sind, aber da einige Geschichten dann auch in die DuckTales mit übergeflossen.
Genau, also ich kann mich auch an einige, ja, lustige Taschenbücher erinnern, die dann einen Donald Duck als Indiana Jones mit Schlapphut und Peitsche so mehr oder weniger in irgendeiner Form auf dem Titelbild hatten. Ja, das ist schon so ein bisschen miteinander verwoben. Aber das wundert ja auch nicht, denn wenn man überlegt, der geistige Vater, der geistige Schöpfer von vielen dieser Figuren, Karl Barks, der ist 1901 geboren. Das heißt, der war natürlich dann auch in dieser Pulp-Zeit ist der halt auch groß geworden. Ne? Mhm. Das heißt, er hat diese ganze Pulp-Magazine-Zeit, dieses ganze Adventure-mäßige, was eben zu der Zeit sehr stark war. Damit ist er aufgewachsen und damit ist er groß geworden. Karl Barks ist ja so mit einer der bekanntesten Disney-Schöpfer und Disney-Zeichner, also Figuren wie jetzt Dagobert Duck, Daniel Düsentrieb, die Panzerknacker, ja, Entenhausen, das ist alles von ihm, das ist alles seine Schöpfung, seine Erfindung. Und im Endeffekt bezieht sich die Serie DuckTales in weiten Teilen, würde ich mal sagen, auf das Werk von Karl Barks mit einigen zusätzlichen Sachen, die dann halt dazukamen. Aber wenn man an DuckTales denkt, dann auf jeden Fall auch an Karl Barks, weil der einfach wirklich das Ganze erfunden hat und ja, der Vater von den Sachen ist.
Ja, da kann ich nicht viel weiter dazu sagen. Das passt, das stimmt ja schon. Also Karl Barks ist halt der Erfinder eigentlich von Entenhausen. Und jetzt, dass die Charaktere, die dann neu dazu erfunden worden sind, jetzt in der Serie, das sind halt ein paar wenige, aber die sind natürlich dann so hinzugefügt worden, also in der ersten Staffel, dass die halt in dieses Entenhausen hineinpassen.
Genau, also man muss dazu sagen, die Figuren von Karl Barks waren ein bisschen bisschen düsterer angelegt, eben auch Kind seiner Zeit. Für DuckTales ist es alles ein bisschen ja leichtherziger gemacht worden. Wir hatten es ja schon wegen Dagobert Duck besprochen. Aber die eigentlichen Produzenten dieser Serie sind ja ganz andere Namen. Und Sebastian, wie sieht's aus? Hast du zu denen was?
Ja, also produziert oder entwickelt wurde die Serie von, ja, das sind wieder Namen, Jimin.
Ja, wie spricht man Jimin also aus? Also
wozu braucht man Vokale in einem Namen? Also
völlig überbewertet.
Überbewertet, ja. Genau. Jimin Magoon oder Magoon. Magoon wäre ja, glaube ich, mit Doppel-O. Das wäre ja dann auch wieder der nichts sieht. Also dieser Charakter, oder?
Mr. Magoo, genau. Ich glaube auch
Jimin Magoon. Ja. Ja. Der auch dann später noch dann Captain Baloo und seine tollkühne Crew gemacht hat, das Drehbuch zu einem Goofy-Film geschrieben hat, also der eigentlich auch aus ja diesem Disney-Universum entspringt, aber den man jetzt, glaube ich, auch nicht von so vielen anderen Dingen her kennt, oder?
Ja, es ist brutal, ne? Weil man da wieder, also das sind insgesamt sind es drei Namen, die da als Entwickler dieser Serie genannt werden. Jimin Magoon, wie auch immer, Ted Anasty und Patsy Cameron.
Ich habe hier noch dann Bob Hedcock und Alan Zaslav.
Also es scheint ein größerer Squad zu sein. Eine der bekannteren Serien von Jimin Magoon, meine Güte, die Namen, ist Superhuman Samurai Cyber Squad. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Sagt mir jetzt erstmal auf Anhieb nix.
Das ist eine, was soll man sagen, eine von diesen... Ach Gott, jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Wie heißen diese Serien mit den Kampfrobotern, wo es aber letztendlich normale Menschen sind?
Power Rangers.
Ja, genau, das geht so hart in diese Power Rangers-Richtung. Sowas in der Richtung hat der für Disney gemacht. Und Ted Anasty ist auch bekannt. Der hat 4 Folgen für Ariel, die Meerjungfrau, gemacht, für die Beetlejuice-Serie. Ich glaube, da war er sogar für alle Folgen mitverantwortlich. Alvin und die Chipmunks. Also es ist für diese Serie... Dafür, dass die so groß ist, ist es schwer, einen einzelnen Namen als Entwickler oder Developer irgendwie herauszunehmen. Also Carl Barks, ganz klar, als der geistige Vater des Ganzen. Und dann verläuft sich das so ein bisschen. Ich glaube aber auch einfach strukturell bedingt, weil Disney nun mal eine große, ja, Cartoon-Schmiede war, ist und dass da halt direkt mehrere Leute dran arbeiten, ne?
Ja, das ist, also es gibt wirklich, wie gesagt, bis auf diesen Jimin Magoon, der überall erwähnt wird, gibt es jetzt keine Person, die auch, wenn man sich so die Credits anschaut, von vorne bis hinten irgendwie als Produzent genannt wird. Es gibt noch den Bob Hedcock, den man vielleicht erwähnen kann, weil der immerhin bei die meisten Anzahl der Episoden als die Regie geführt hat, bei 29 Episoden. Dieser Ted Anasty, den du jetzt erwähnt hattest, der wird als Story-Editor für 50 Episoden erwähnt. Also ja, aber Story-Editor ist jetzt auch immer so eine Frage, inwiefern man da wirklich dann auch Einfluss hatte. Also es gibt jetzt keinen Showrunner oder sowas, wie man es so von realen Serien her kennt, der da irgendwie für alles verantwortlich war. Also es gibt als Produzent den Tom Ruziker, der hat immerhin 66 Episoden produziert mit Fred Wolf zusammen. Könnte man auch sagen, dass die wahrscheinlich irgendwie einen großen Einfluss vielleicht drauf hatten. Aber wie gesagt, es gibt hier jetzt nicht so diesen John Michael Straczynski oder sowas, der da das Genie hinter dieser Serie ist und irgendwie die Fäden in der Hand hat. Das ist aber auch bei dieser Serie nicht sehr verwunderlich, weil die ja schon mit ihren abgeschlossenen Folgen, also kamen wir noch nicht, aber das sind bis auf ein paar Episoden, die halt über mehrere Folgen erzählt werden, sind es abgeschlossene Folgen und alle auch recht unterschiedlich in ihrer Erzählweise, dass das, also da brauchst du auch keinen, der da irgendwie komplett das Ruder in der Hand hat.
Genau, der eine große Showrunner. Ich weiß gar nicht, ob es bei Zeichentrickserien damals überhaupt wirklich schon so etwas wie einen Showrunner gab, ne? Ob das Konzept da überhaupt ja Sinn macht.
Also bei Kinderzeichentrickserien, also da ist es dir auch als Kind jetzt nicht unbedingt so wichtig, wenn du das guckst, dass da auch dann die Kontinuität in den Charakteren dann auch auf jeden Fall zu 100% eingehalten wird.
Du hast eingangs so schön gesagt, du hättest die Serie ja damals gar nicht gesehen. Darf ich dich fragen, Sebastian, wann hast du sie dann gesehen? Jetzt bitte nicht erst in Vorbereitung auf diese Episode hier.
Komplett habe ich sie nie gesehen. Also ich habe da, wenn, also dann in irgendwelchen Wiederholungen habe ich dann mal so ein paar Folgen gesehen, aber auch nicht so, dass ich es mir deswegen angeguckt hätte, weil ich weiß, das kommt jetzt und deswegen gucke ich es mir an, sondern das lief im Fernsehen, als ich da mal rumgesetzt bin, dann bin ich bei einer Folge hängen geblieben. Aber das war keine Serie, wo ich dann gesagt habe, ja, die gucke ich mir jetzt weiterhin an.
Wow, okay. Also wie eingangs schon gesagt, bei uns war das schon so das Ding, da hat man so ein bisschen ja seinen kindlichen Alltag nach ausgerichtet, wann läuft Disney Club, wann läuft DuckTales. Ich hatte kürzlich auch so ein bisschen drüber nachgedacht, was ist denn eigentlich so die, ja, so meine Lieblingsserie aus diesen Disney Club Zeiten? Also sind es die Gummibären, sind es Chip und Chap, ist es DuckTales? Ja, was ist es denn jetzt? Und gefühlt ist es immer gerade dann die beste Serie von denen, diejenige, die ich mir gerade nicht angeguckt habe. Interessanterweise. Also die Erinnerung spielt da einfach gerne mal einen Streich.
Das lässt ja kein gutes Bild an den Serien eigentlich zurück.
Na gut, man muss es mehr im Rahmen seiner Zeit sehen und im Rahmen des jeweiligen Publikums. Ich muss gestehen, jetzt beim Rewatch, das war so ein Hit and Miss gleichermaßen. Also es gab Episoden, wo ich gedacht habe, okay, die sind vom Wortwitz her gut. Aber es gab auch Episoden, wo ich gedacht habe, meine Güte, das ist ein ganz schön hektisches Durcheinander mit einem wahnsinnig hohen, irren Tempo. Die Serie sowieso, finde ich, hat ein irres Tempo, was die an den Tag legt, wenn man das mit den Gummibären davor vergleicht, wo auch, ich glaube, da waren es ja zwei Geschichten immer in einer Episode, wo auch ein hohes Tempo angelegt wird, aber hier ist es wirklich Holla die Waldfee, also DuckTales gibt richtig, richtig Gas. Die lassen sich keine Zeit. Das ist, musste man sich erst wieder dran gewöhnen in dieses Erzähltempo der einzelnen Episoden.
Ja, also man darf auch nicht vergessen, also wenn wir jetzt mal den Piloten weglassen, dann muss man bei diesen typischen Indiana-Jones-Geschichten ja auch so eine Indiana-Jones-Geschichte dann in 22 Minuten unterbringen.
Ja, und das ist, wir hatten es glaube ich auch bei den Gummibären, dieses Gefühl, als Kind wirkten diese Episoden viel, viel länger, als sie in Wahrheit waren, einfach weil eben so viel passiert ist und keine Ahnung, vielleicht weil man als Kind dann auch viel mehr reingesaugt wird in die ganze Geschichte und in die ganze Handlung und dann hat man das Gefühl, dass jede einzelne Episode einen abendfüllenden Film fast schon ergeben könnte, weil da so viel passiert in so kurzer Zeit, ja. No. Ich würde an dieser Stelle gerne nochmal auch auf den Einstieg zurückkommen und zwar auf die Musik. Ich glaube, die DuckTales-Musik, ganz ehrlich, das ist doch so mit einer der ikonischsten Titelsongs, Titelthemes, die es so aus der Zeit gibt, was Zeichentrick angeht, oder?
Ja, die kannte selbst ich, obwohl ich die Serie damals nicht geguckt habe. Aber jetzt eine Frage von mir. Also, hast du herausfinden können, wer denn die deutsche Version, und ich meine jetzt nicht diesen Kinderchor, also die deutsche Version, die vor den Folgen lief, denn gesungen hat?
Sebastian, dann bist du tatsächlich in das gleiche Rabbit Hole hinabgestiegen wie ich, denn da habe ich wirklich auch wahnsinnig viel Zeit investiert, was diese deutsche Sache
Ich habe das Rabbit Hole gesehen und habe mich dann umgedreht und habe gesagt, der Dominik wird das schon da reingefallen sein und deswegen mache ich das nicht.
Also gut, wir werden dann da mal eine gedankliche Nadel an dieser Stelle hineinsetzen und später darauf zurückkommen, was die Auflösung angeht. Ich würde erst mal sagen, wer hat eigentlich überhaupt dieses Titellied komponiert?
Turbulent in Hurricane, hier ist Dagobert Duck. Wer verhilft zum Happy End?
Es sind Tick, Trick und Zack.
Sie sind geheimnisvoll, doch sie sind super toll. Die
DuckTales,
neue Stories, dafür Tag.
DuckTales,
keinen gibt's, der sie nicht mag. Die
DuckTales.
Also dieser Theme-Song wurde geschrieben von, jetzt weiß ich nicht, ist das ein Deutscher oder nicht? Ist das Mark Müller oder ist das ein Amerikaner namens Mark Mueller?
Mark Mueller, ja, es wird einfach nur angegeben, dass er 1987 geboren ist, aber er kommt wohl aus Kalifornien. Wahrscheinlich,
ja, wahrscheinlich deutsche
Einwanderer.
Vorfahren, ja, deutsche Vorfahren, ja, würde ich mal schätzen, ja. Ja, der hat den Titelsong geschrieben. Der hat auch später dann noch andere Titelsongs auch für andere Disney-Serien geschrieben, wie zum Beispiel für Chip and Dale Rescue Rangers. Oh, wie hießen die nochmal auf Deutsch? Chip und Chap.
Chip und Chap, die Ritter des Rechts.
Genau. Und ja, aber ansonsten glaube ich, ist Mark Müller oder, ja, ich sag jetzt Mark Müller, das ist mir jetzt einfach sonst, kenne ich den von eigentlich von nichts anderem.
Ja, ansonsten ist er bei diversen Popballaden und Pophymnen ist er so als Word and Music oder Co-Writer erwähnt. Unter Umständen bekannt das Lied Crush von Jennifer Page, da ist er als Co-Writer geführt. Das war doch ein ziemlicher Hit. In den Radios kennt man auch, wenn man da mal reinhört. Aber ansonsten, ja, die legendäre Musik stammt von ihm. Und der Sänger vom Original, wir nähern uns langsam an, ist ein Mann namens Jeffrey Pichetto. So würde ich ihn aussprechen, ne?
Ja, ich habe jetzt hier bei mir Jeff Pichetto, aber wahrscheinlich ist Jeffrey dann der vollständige Name.
Ja, ja.
Jeff, der Rufname wahrscheinlich dann ist. Ja.
Der auch Chip and Chap gesungen hat.
Der eigentlich gar nicht dieses Lied singen, also endgültig singen sollte man, sondern man ist hingegangen und hat ihn mal gebeten, hier kannst du das mal singen, damit wir so wissen, wie sich das ungefähr anhört, um sich dann halt einen bekannten Sänger oder was weiß ich nicht wen zu holen, der das dann singt. Aber dann waren sie aber von der Version, die der Jeff Pichetto gesungen hat, anscheinend so angetan, dass sie gesagt haben, okay, dann lassen wir es so und stecken nicht noch mehr Geld rein und dann kannst du nachher auch noch was anderes singen, dann Chippa Chap.
Dieser Jeff Pichetto ist sowieso ein ganz großartiger Tausendsasser. Also er hat ja auch, wie gesagt, Chip and Chap und Darkwing Duck, aber er hat auch den Song von Spaceballs geschrieben.
Ja, ich bin gerade überlegen, wo war dann Spaceballs? Das ist am Ende, ist der, oder?
Ja, das ist so eine ganz, ganz cheesige Pop-Hymne, wo das läuft.
Das ist, glaube ich, der kommt nur am Ende dann vor vom Film, oder? Beim Abspann.
Ich glaube sogar.
Oder wenn es in die Luft geht oder sowas, glaube ich.
Genau, oder? Also es ist. Und noch viel großartiger für die Videospielfans unter uns, er hat unter anderem den Theme-Song für das Videospiel Tekken 5 gesungen. Und es ist wirklich großartig, wenn man da reinhört und dann nochmal rüber geht zur DuckTales Musik, man merkt es, man hört die Stimme und denkt sich, yep, das ist der Mann, der DuckTales gesungen hat. Und DuckTales und Tekken 5 und Spaceballs, also bitte, das ist doch ein großartiges, breites Potpourri, was dieser Mann hat. Ja.
Ja, aber auf jeden Fall ein Musiker, den man sonst nicht so in den Charts hören würde. Also kein Pop oder Rock oder was weiß ich nicht, Musiker.
Ja, der Tekken-Theme-Song, der lief natürlich rauf und runter.
Nirgendwo.
In den Radios. Also gut, kommen wir zum deutschen Gesang.
Es war ja so, dass bei der deutschen Veröffentlichung in der ersten Ausstrahlung wurde ja die Originalmelodie, also die englische Version beim Intro mitgezeigt. Erst dann, als dann die Serie mit der zweiten Staffel und dann auch Neuaufnahmen der alten Folgen, da waren dann die deutsche Version dann diese Songs vor, ne, dran gesetzt.
Genau, da kann ich mich auch dran erinnern, dass es zwischendurch erst ein englisches Intro gab, das normale englische Intro und dann schließlich das Ganze eingedeutscht war. Und da reden wir nicht von der Version, die wir eingangs gehört haben, sondern eben die andere. Und es ist auch ziemlich eine ziemlich gute, ja, 1:1 Übersetzung fast schon vom Original. Natürlich entsprechend, dass es sich einigermaßen reimt. Was ganz lustig ist, wir alle kennen das obligatorische DuckTales, das ist das, was, glaube ich, jeder von uns im Kopf hat. Ich frage mich aber, warum in dem deutschen Text Pluto und Goofy erwähnt werden.
Tja, das war wahrscheinlich einer, der was geschrieben hat, ohne die Serie gesehen zu haben.
Denn wer definitiv nicht in DuckTales vorkommt, sind Pluto und Goofy. Und es wird gesungen, Pluto und Goofy, alle sind bei dir, Entenhausen ist in Aufruhr. Nein, also wenn sie da sind, ist es schön, aber sie sind nicht in dieser Serie. Aber man hat wohl einfach die Namen gedroppt, weil man sich gedacht hat, ja Mai, hier, Disney, kennt er doch, oder? Wobei ich mich frage, warum dann nicht Mickey Mouse erwähnt wurde, aber gut.
Ja, vielleicht haben das hätten sie mitgekriegt, wenn Mickey Mouse dabei gewesen wäre, vielleicht.
Ja, Mickey Mouse ist ja eigentlich noch größer, kann man ja sagen. Wobei man kann sich streiten, ne? Wer ist die größere Figur im Disney-Kanon? Mickey oder Donald?
Na, ich glaube schon, dass Mickey die größere ist.
Ja, okay. Ich ziehe diese Aussage zurück.
Wenn du es ja schon am Anfang uns hier damit gefoltert hast, muss man natürlich auch erwähnen, dass der Text bei dieser Disney Club Version ja ein anderer ist. Also da wird Pluto und Goofy ja nicht erwähnt.
Du meinst jetzt diese Kinderversion, die genau, wir eingangs gehört haben? Genau, das ist tatsächlich, ich hatte es eingangs erwähnt, das ist eigentlich nur ein random Text, der aber zufälligerweise sehr gut auf die gezeigten Bilder passt. Also dann gibt es diese Textzeile, unheimliche Schlossgemäuer, und dann sieht man auch, wie die gerade in so eine Wendeltreppe nach unten laufen. Aber es ist natürlich kein Vergleich zu dem eigentlichen Text und zu der richtigen Originalversion. Ja. Aber Sebastian, das Rabbit Hole endet an dieser Stelle nicht, denn ich habe dann angefangen, ein bisschen weiter zu recherchieren. Wie sieht's denn aus? Wer hat das Ding denn auf Deutsch gesungen? Und dann bin ich über Thomas Anders von Modern Talking gestolpert, der hier und da in einigen Kommentaren erwähnt wird, dass der das wohl gesungen haben soll. Klang für mich erstmal recht plausibel, weil zu der Zeit Modern Talking ja prinzipiell in Deutschland bekannt und prinzipiell auch auf einem, ja, recht berühmt.
Ja, aber das würdest du doch erwähnen, wenn du jemanden, der dann auch noch so viel Geld gekostet hat, dann dafür verwendet hättest, oder?
Ja, gut, manchmal gibt es ja auch Leute, die sagen, ja, das habe ich mal gemacht, aber eigentlich rede ich da nicht gerne drüber. Und ich bin dann, und jetzt siehst du mal, Sebastian, was ich für unseren Podcast und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was ich da alles auf mich nehme. Ich habe mir den Podcast von Barbara Schöneberger mit den Waffeln einer Frau angehört, in einer Episode, in der sie Thomas Anders von Modern Talking interviewt. Sowas nehme ich auf mich für euch, und da sagt Thomas Anders nochmal ausdrücklich, er weiß auch nicht, was an diesem Gerücht dran ist, aber er hat das nicht gesungen, er war das nicht.
Okay. Mhm.
Also führte das auch ins Nirgendwo. Und dann bin ich noch ein bisschen weitergegangen und habe mir gedacht, okay, dann versuchen wir es doch mal bei dem DuckTales Kinofilm. Wir erinnern uns jetzt nicht direkt, aber es gab ja dann den Kinofilm 1990, DuckTales, der Film Jäger der verlorenen Lampe, wo auch das DuckTales-Theme auf Deutsch läuft. Und ich habe mir dann gedacht, okay, dann wird es doch irgendwo im Abspann erwähnt sein, wo dann die einzelnen Songs erwähnt sind und so weiter. Wer das performt bei, man kennt es ja, wenn man sich so einen Abspann anguckt, dann werden ja die einzelnen Songs, die verwendet wurden, werden ja dann da auch nochmal aufgezählt. Mhm. Und ob du es mir glaubst oder nicht, Sebastian, es taucht nicht im Abspann auf.
Tja.
Und ja, an dieser Stelle verläuft sich bei mir die Spur tatsächlich. Ich weiß es beim besten Willen nicht, wer hat dieses deutsche Theme gesungen. So ikonisch, so ins Kindergehirn eingebrannt. Man kann es heute noch so die ersten Takte immer nachsingen. Ich weiß nicht, wer es war. Vielleicht hat irgendjemand von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen irgendwas griffbereit, weil du hast ja gerade gesagt, du bist ja dann schon vor diesem Rabbit Hole direkt zurückgeschreckt, ne?
Ja, nachdem ich gesehen habe, dass bei der neuen Version Mark Foster das gesungen hat, habe ich mir gedacht, das kann nicht gut enden, wenn es bei der alten war.
Ja, das ist genau das Problem, weil wenn man dann googelt DuckTales Sänger Deutsch, dann kommt halt von der 2017er Version, dann wirst du halt mit Mark Foster wirst du halt überrollert. Und so weit nach hinten kannst du gar nicht blättern im Internet, um vielleicht mal andere verlässliche Daten zu kriegen. Also ich weiß es nicht an dieser Stelle. Tut mir auch irgendwie ein bisschen leid und ich finde es mega schade. Aber dafür habe ich dann geguckt, wer hat denn da noch so ein bisschen komponiert? Und da ist mir ein Name aufgefallen, namens Ron Jones. Mhm. Sagt dir nichts.
Namen sind ja bei mir, wenn ich sie nicht vorher recherchiert habe, immer.
Alles klar.
Schall und Rauch, Ron Jones.
Auch Ron Jones haben wir mal erwähnt. Das ist schon ein Weilchen her hier bei uns bei den TV-Serienstars. Und zwar hat der unter anderem Hintergrundmusik gemacht zu Star Trek Next Generation, beziehungsweise Star Trek das nächste Jahrhundert. Da haben wir ja auch eine Episode mit unserem guten Freund Bernd Perp diesmal aufgenommen vor einigen Jahren. Und Ron Jones war allerdings nicht die ganze Zeit bei Next Generation dabei, sondern nach einem Streit mit Rick Berman, wir erinnern uns, Star Trek, ist er dann aus der Serie ausgeschieden, und zwar mit der Begründung, seine Musik wäre für Star Trek zu lebhaft. Und wenn man sich dann mal so ein paar DuckTales-Folgen anguckt, wo einfach nur atmosphärische Actionmusik und sowas läuft, dann könnte da durchaus was dran sein, denn die DuckTales-Musik, das ist wirklich eine ganz schöne Achterbahnfahrt. Also da wird wirklich, da passiert eine Menge. Ja, das war dann nochmal so ein lustiger Querverweis, den ich gesehen habe, wo ich dachte, okay, guck da, Star Trek zu DuckTales, interessant, ein Sänger, der in der Videospielbranche gearbeitet hat und. Also es ist manchmal wirklich völlig irre, in welche Richtung all diese, ja, die Arbeitswege dieser ganzen Menschen gehen, ne? Das war schon beeindruckend, ja. Sebastian, hast du noch was zum Thema Musik? Außer, dass wir jetzt gleich zusammen singen werden wieder, oder?
Na, das glaubst auch nur du. Na, du kannst singen. Ich werde mein Mikrofon dann muten für die Leute da draußen.
Ich kann singen, na klasse. Das ist mir neu, aber wenn du das sagst, ist okay. Von der Musik kommen wir dann zum nächsten, hat auch was mit Tönen zu tun. Die deutsche Synchro, die deutschen Synchronsprecher. Aber ich glaube, wenn, dann sind wir alle mit den deutschen Sprechern letztendlich aufgewachsen. Und da sind ein paar ganz interessante Namen dabei.
Ja, also ich würde nebenbei vielleicht auch was zu einem amerikanischen Sprecher sagen, weil die noch vielleicht von Gesicht her bekannt sein könnten. Aber ja, hauptsächlich würde es hier um die deutschen Synchronsprecher jetzt gehen, wobei man dann halt jetzt auch hier wieder unterscheiden muss, wie ich hatte ja schon eingangs erwähnt, dass es hier zwei verschiedene Versionen gibt.
Seht mal, da ist eine Höhle, die wäre groß genug für ein
Schiff. Mir nach, Kinder.
Gold, Gold.
Seht mal, da ist eine Höhle und die wäre groß genug für ein
Schiff. Mir nach, Kinder.
Gold.
Und zwar gab es einmal die Synchronisation, die von der ARD in Auftrag gegeben worden ist, als die Serie damals halt 1989 bei der ARD gestartet ist. Das war sozusagen die erste Staffel. Hier wurde das alles synchronisiert in der Interrupa-Film-Synchronisation in Berlin. Und hier ist es auch noch so, dass Tick, Trick und Track von drei verschiedenen Sprechern gesprochen werden. Was aber die meisten jetzt wenn sie jetzt dann die Folgen sich nochmal im Nachhinein anhören oder anschauen, dann auffallen wird, dass diese Stimmen von Tick, Trick und Track sich sehr ähnlich anhören, weil nämlich diese Stimmen von der Erstaufnahme jetzt bei den Kindern, also die Originalstimme für Dagobert Duck, die ist beibehalten worden, aber die Kinder wurden komplett neu synchronisiert und das dann von einer Person. Aber da kommen wir dann zu den Sprechern dann jetzt, wenn wir auf die Charaktere eingehen, würde ich sagen.
Okay, dann schießen wir doch einfach mal los. Fangen wir direkt mit dem Main Character an, Dagobert Duck.
In der ersten Staffel, also und auch die meisten Folgen gesprochen von Hermann Ebeling. Der dürfte dem meisten bekannt sein. Also er ist nicht immer die Stimme gewesen von Christopher Lloyd, aber bei vielen Produktionen, also zum Beispiel beim dritten Star Trek Film oder bei Roger Rabbit hat er seine Stimme Christopher Lloyd gegeben oder auch Martin Landau in vielen Filmen.
Ja, der Richter. Wie hieß der Richter bei Roger Rabbit? Judge Doom, glaube ich, ne?
Also, ist schon ewig her.
Also, wenn die Stimme so ein bisschen sich anfängt zu überschlagen und so ein bisschen lauter und etwas hektischer wird, dann hört man das extrem gut raus. Ich musste auch sehr daran denken, weil Christopher Lloyd hat ja bei Star Trek, den dritten hattest du gesagt, da hat er
genau,
ein Klingone, genau.
Genau, ja.
Und da kriegt man schon ein bisschen Angst vor Dagobert, wenn man ihn plötzlich mit seiner Klingonen-Voice hört.
Dann in der zweiten Staffel gesprochen von Joshua Fischer-Anze, sehr lustig, der hat nämlich auch Christopher Lloyd mal gesprochen, nämlich in den Taxi-Folgen hat er ihm die deutsche Stimme gegeben.
Ich fand aber trotzdem die Stimme von der ersten Staffel, nenne ich es mal in Anführungszeichen, das war aber mehr die Stimme, die sich bei mir im Kopf eingebrannt hatte. Also.
Ja, weil das ist auch wie gesagt mit 65 Folgen halt auch wirklich, das ist ja zwei Drittel der Serie.
Dann, wie wär's mit den drei Neffen?
Ja, Tick, Trick und Track. Also da vielleicht nochmal dazu, im Englischen heißen sie Huey, Dewey und Louie.
Also, konnte ich mir nie merken.
Ja, ich finde zwar lustig, Tick, Trick und Track, aber da bin ich, das ist ja auch aus der Historie der Übersetzung schon von damals der Disney-Charaktere ins Deutsche in den Comics gewesen. Keine Ahnung, warum sie da Huey, Dewey und Louie, vielleicht war das einfach zu amerikanisch und deswegen dann im Deutschen Tick, Trick und Track.
Haben die eigentlich verschiedene Persönlichkeiten? Weil ich könnte jetzt die drei nicht unterscheiden.
Sie haben verschiedene Hemdenfarben.
Ja, ja, wenn du das als Persönlichkeiten bezeichnen magst. Ja, genau, sie sind verschieden eingefärbt, aber ansonsten, mir würde jetzt nicht einfallen, dass ich sagen kann, okay, Tick ist jetzt immer der kluge, Trick ist der sportliche und Track ist der ängstliche oder sowas. Also
ja, nee, das ist, aber sie agieren ja auch immer zusammen. Also es ist ganz selten, dass du mal einen von diesen Charakteren einzeln siehst.
Genau, die sind eigentlich quasi wie so ein Hive-Mind, ne? Das ist so ein Gedanke. Und dann, ja.
Im Deutschen halt am Anfang, aber wie gesagt, so kann man es heutzutage eigentlich nirgendwo mehr sehen. Also die Folgen jetzt auch auf Disney Plus sind jetzt mit der neuen Synchronisierung. Aber ursprünglich wurden sie gesprochen einmal von Stefan Krause, Santiago Ziemer und Oliver Rohrbeck.
Ja, da haben wir einen bekannten Namen natürlich.
Ja, eigentlich schon zwei. Ja. Okay, Oliver Rohrbeck ist mit 3 Fragezeichen richtig bekannt, also auch als er selbst. Er ist auch die Stimme von Ben Stiller oder auch teilweise von Chris Rock. Aber auch Santiago Ziemer ist auch ein Schauspieler, der häufig auftritt. Der ist auch die deutsche Stimme von Steve Buscemi, Anthony Michael Hall oder Jaleel White, also der Urkel hat er die deutsche Stimme gegeben. Er hat Ferris Bueller, also Matthew Broderick in Ferris Bueller, Ferris macht Blau gesprochen oder auch den Seth Green in Buffy. Auch hier bekannte Stimme oder auch dann der dritte im Bunde, Stefan Krause, der die deutsche Stimme von Pauly Shore ist oder auch den Pippin in den Herr der Ringe Filme.
Oder jetzt in den aktuellen, die ganz aktuellen, was heißt ganz aktuell, ist auch schon mittlerweile wieder über 15 Jahre her, die Huibu Hörspiele, da hat er ja auch dann quasi Huibu wiederbelebt, den Geist, ja.
Aber das ist, wie gesagt, diese Stimmen, die damals in der ARD-Aufnahme verwendet worden sind, die man jetzt nicht mehr hören kann. Jetzt das, was man, wenn man sich das jetzt anhört, dann wird das gesprochen von Rania Bonalana, die auch die deutsche Stimme gegeben hat für Jordana Brewster, kennt man wahrscheinlich am ehesten aus den Fast and Furious Filmen, Julia Stiles, Rachel McAdams, Renée Zellweger, Rosamunde Pike oder auch Selma Blair, also da war ich echt überrascht, wie vielen Frauen sie die Stimme gibt. Das hätte bei manchen Filmen wahrscheinlich Probleme geben können, wenn die gleichzeitig auftreten.
Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal besprochen, wenn dann, ich glaube, bei den Thundercats oder so war das, wenn dann wirklich die Synchronsprecher letztendlich, und im Englischen ist das ja noch viel, viel schlimmer, da teilweise Gespräche nur mit sich selbst führen, weil sie irgendwie 3-4 Personen sprechen, die gerade alle im Bild sind. Und genau, bei den Originalsprechern war das ja ganz, ganz hart der Fall, ne? Also Rosie Taylor hat ja Tick, Trick und Track und Nikki gesprochen. Also das ist ja auch völlig...
Genau.
Also das muss man erstmal können.
Zu dem Charakter kommen wir gleich noch. Vielleicht noch, wenn du jetzt dann Rosie Taylor erwähnt hast, vielleicht noch zu erwähnen wäre halt die englische Stimme von Dagobert Duck. Der wird gesprochen von Alan Young. Und Alan Young könnte man auch in Deutschland kennen, weil das ist der Hauptdarsteller aus der Serie Mr. Ed. Also das mit dem sprechenden Pferd.
Mhm. Und ich finde, mit Alan Young kommt auch Dagobert besser zur Geltung als im Deutschen, weil im Deutschen ist ja dieses ganze Schottische raus.
Ja.
Und Alan Young, der hat dann halt diesen schottischen Akzent richtig gut mit drin. Und das ist ja auch viel im Original, dass er ja da seine schottischen Vorfahren hat und so weiter.
Ja, ist ja auch bei der Neuauflage, wird ja Dagobert Duck von David Tennant, also der Dr. Humor gespielt hat, und der ist ja auch Schotte gesprochen.
Ja, und das ist etwas, was halt in der DuckTales-Version aus den, ich sag mal, 80ern überhaupt keine Rolle spielt, außer jetzt mal in der Handlung hier und da, genau.
Ja, also das ist ja auch, dann zum Beispiel gibt es ja auch dann den Bösewicht.
McMoneysack.
Im Englischen McMoneysack, der heißt ja im Deutschen.
Nee, der ist im Deutschen McMoneysack und im Englischen ist es Flintheart Gloomgold.
Ach so, okay,
ja. Also Moneysack, das ist dann halt schon so ein bisschen, ne? Verballhornung, kann man sagen, ja.
Das sind halt sozusagen jetzt die Hauptcharaktere in dieser Serie. Also, ja, Dagobert Duck, glaube ich, da muss man nicht viel erklären. Das ist halt das Kapitalistenschwein.
Na, er hat halt den Geldspeicher, also meine Güte, indem er immer schwimmt und so weiter. Das ist natürlich das, worüber man ihn kennt.
Ja, der eigentlich immer nur sein Geld vermehren will und deswegen immer auf irgendwelche Schatzsuchen geht, während Tick, Trick und Track einfach wegen der Abenteuer und weil sie Abenteuer erleben wollen, mit dabei sind. Und diese 4 Leute, diese Cast wird dann noch erweitert. Ich würde mal sagen, so mit noch so 2 Charakteren, die noch so zum Hauptcast gehören. Das wären einmal Nikki und Frieda.
Die Haushälterin, ja.
Genau, Frieda ist die Haushälterin, die in der Pilotfolge von Dagobert Duck eingestellt wird, damit die 3 Jungs so ein bisschen unter Kontrolle hat, weil die eigentlich am Anfang ein bisschen zu viel für ihn sind. Und alle Hausfrauen, die er vorher engagiert hat oder engagieren wollte, sind halt reißaus gegangen. Aber Frieda, die war so eine, ja, wie soll ich das jetzt politisch korrekt nennen, eine standhafte Frau, die sich halt der drei Jungs erwehren kann und die bringt, oh, wie ist das, ihre Enkelin? Ist ihre Enkelin, glaube ich, oder?
Diese Verwandtschaftsverhältnisse unter den Enten, meine Güte. Schwierig.
Ja, das ist wahrscheinlich wie im realen Leben bei Enten. Nichts, die führen keinen Stammbaum. Aber es wird, glaube ich, erwähnt, aber ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Aber es ist auf dem, ich glaube, es ist ihre Enkelin, die dann die Niki mit noch ins Haushalt bringt. Das ist halt ein Mädchen im gleichen Alter wie die drei Jungs, die im Englischen, wie du gesagt hast, auch von der gleichen Stimme gesprochen worden ist. Im Deutschen wurde sie dann synchronisiert von Janina Richter. Die kann man hören, wenn man sich McWine in Top Gun oder Presidio anhört.
Ein kleiner Rückgriff, weil du gerade noch Dagobert so als Kapitalistenschwein bezeichnet hast. Er ist ja hart arbeitend. Er ist ja jetzt an einem Punkt,
wo ist er hart arbeitend?
Naja, also ich sag mal, wo das alles mal ursprünglich herkommt. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte.
Durch Ausbeutung kommt das alles her. Der arme Mitarbeiter ausgebeutet.
In erster Linie beutet er Donald aus, aber na gut. Ja. Nee, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, wegen Kapitalismus. Ich habe ja mal während des Abis in einem, habe ich glaube ich auch schon ein, zweimal erwähnt, in einem Studio gearbeitet, wo Comics gelettert und gelayoutet wurden. Also Texte in Sprechblasen geschrieben und so weiter. Und in dem Zusammenhang haben wir auch hier und da mal ein lustiges Taschenbuch gemacht. Und da war eine spannende Entdeckung, die ich damals gemacht habe, dass ja, und das ist auch bei DuckTales der Fall, da ist ja ein Dollarzeichen auf dem Geldspeicher drauf. Mhm. Auch auf den Geldsäcken, die überall rumliegen, sind ja immer Dollarzeichen drauf. Und wenn du, ich weiß nicht, ob das aktuell noch so ist, aber zu der Zeit, wo ich das gemacht habe und wo ich auch die lustigen Taschenbücher gelesen habe und so weiter, da war das auch so. Da war auf dem Geldspeicher kein Dollarzeichen drauf, sondern ein DD für Dagobert Duck. Da wurde der Dollar entfernt, genauso wie die Dollarzeichen und das ganze Geld entfernt wurde. Und was hatten wir damals in Entenhausen, erinnerst du dich noch?
Taler.
Genau. Das heißt, es war manchmal wirklich sehr aufwendig, überall die Dollarzeichen wegzuretuschieren und durch ein T zu ersetzen. Und das haben sie in den lustigen Taschenbüchern und den Donald Duck Heften und so, da kann ich mich dran erinnern, da waren es immer Taler, es war immer ein DD auf dem Geldspeicher und ich fand das immer sehr verwirrend, dass bei DuckTales, dass da halt dieser, ja, dieses Dollarzeichen auf dem Geldspeicher ist. Also da hat man wohl wirklich für den deutschen Markt sich gedacht, das Kapitalistische mit dem Dollar, das nehmen wir mal raus. Wir machen lieber so eine neutrale Fantasiewährung namens Taler. Und auf dem Geldspeicher lassen wir das am besten auch direkt weg. Gut, ja, eine Figur, die ich gerne noch vielleicht dazu erwähnen würde, oder zwei, das wäre einmal Quack, der Bruchpilot.
Ja.
Engelbert von Nordhausen hat den gesprochen, kennt man, auch über ihn hatten wir schon mal gesprochen tatsächlich. Bill Cosby und Samuel L. Jackson, die Stimme.
Auch Gene Hackman, also ab und zu mal, und Danny Glover, also ja, auch einer, der viel synchronisiert hat.
Ich finde die Stimme total super, also ich mag den, der ist halt immer, das ist immer so ein bisschen das Problem, wenn du halt Zeichentrickfiguren hast und dann hast du da einen Samuel L. Jackson oder sowas dabei, aber wenn du ihn gerade bei Pulp Fiction, ich glaube, das war doch Samuel L. Jackson, ne? Mhm. Und dann weißt du, ach, Quack, der Bruchpilot bei Pulp Fiction, nicht schlecht. Also da fällt es mit meinem, ja, bei dem jetzigen, in meinem jetzigen Alter manchmal schon schwer, das auseinanderzuhalten, weil ich dann immer wieder die anderen Figuren im Kopf habe, ja. Und dann noch eine weitere Figur, die ich erwähnenswert finden, also Quack, der Bruchpilot, ich glaube, da muss man nicht viel erzählen, was der macht.
Ja, vielleicht noch ganz nützlich zu wissen, also das ist eine der Figuren, die für diese Serie erfunden worden sind, also die jetzt nicht von Carl Banks im Vorfeld irgendwann mal gezeichnet worden ist, sondern die wurde explizit für diese Serie erfunden, die dann aber auch später dann noch bei Duck und Duck wieder.
Genau, das ist ja sein Sidekick im Endeffekt.
Ne? Genau, ja. Wo er dann bei Duck und Duck wieder aufgenommen worden ist.
Ich muss bei Quack der Bruchpilot, muss ich immer an dieses eine Zitat denken, ich glaube, es ist auch aus der ersten Staffel, wo er hat ja auch diese Fliegerschule. Wie ging das nochmal? Willkommen bei meinem Bruchlandekurs. Heute lernen wir, wie man aus einem Wrack rauskommt, ohne eines zu sein. Das finde ich einfach großartig, diesen Satz.
Ja, im Englischen ist ja so sein Motto, if it has wings, I can crush it.
Ja, er meint ja auch immer, das war jetzt ihre letzte Bruchlandung. Auch ich glaube, ich habe noch ein paar.
Es gibt eine Folge, weiß ich noch, da sind sie dann auch abgestürzt und die Maschine hat keinen Kratzer und das war vollkommen am Boden zerstört deswegen.
Ja, so ist schon so ein bisschen mit einer meiner Lieblingsfiguren. Eine weitere Lieblingsfigur
von mir. Wie heißt er eigentlich im Englischen? Weil die deutsche Version, das ist ja eine Anspielung an den Quacks, der Bruchpilot. Das ist ja ein Heinz-Rühmann-Film.
Mm. Im Englischen heißt er Launchpad McQuack.
Launchpad, aber auch wieder ein Schotter anscheinend. Ja, Launchpad ist lustig, aber McQuack, ja, ist ein Schotter anscheinend.
Ja, man hat dieses schottische Ding, hat man da irgendwie immer mit drin. Ja. Eine weitere Figur, die ich immer sehr sympathisch fand, auch in den lustigen Taschenbüchern, das war Daniel Düsentrieb, der Erfinder. Das ist der diesen kleinen Roboter mit dieser Glühbirne als Kopf an seiner Seite hat.
Ja.
Gesprochen im Deutschen von Karl Ulrich Mefes. Ist jetzt ein Name, den ich tatsächlich nicht so großartig zuordnen konnte. Es war ein bisschen Fünf Freunde, ein bisschen drei Fragezeichen, ein bisschen Filmografie. Ist aber jetzt kein Name dabei, wo ich gesagt habe, ah, doch, daher kenne ich ihn. Ich glaube, er hat auch bei der Familie Feuerstein hier und da mal mitgesprochen.
Also ich weiß, dass er dann noch bei den Loriot-Filmen Oedipussy und Papa Ante Portas mitgespielt hat. Beim Pardidi-Film hat er auch mitgespielt.
Also das Faszinierende ist, dieser Mann lebt noch. Der ist jetzt, glaube ich, mittlerweile 94 oder 95 Jahre alt. Und ich glaube, der ist schon lange in wohlverdienten Ruhestand.
Ja, wohl in seiner Vita ist 2020 noch Filmmusical Herzkönig erwähnt.
Ja, da war er dann vielleicht kurz unter 90. Lass ihn da 89 noch oder so gewesen sein. Ja. Die ganzen Namen, die wir jetzt genannt haben, im Englischen werden die zum Teil ja auch von denselben gesprochen, ne?
Ja, also zum Beispiel Daniel Düsentrieb und auch der Bösewicht McManisack ist dann im Englischen eine Stimme. Quack, der Bruchpilot, teilt sich dann noch die Stimme mit Babyface Knack. Das sind die Panzerknacker. Die, was auch hier bei dieser Serie so eine kleine Spezialität ist, also in den Comics, sind sie wie Tick, Trick und Track eigentlich ein Hive-Mind sozusagen. Also
ja, die sind austauschbar, das ist einfach nur Sturmtruppen.
Die Nummer war unterschiedlich, die sie vorne drauf hatten, aber eigentlich waren es alles die gleichen Charaktere, außer Mama Panzerknacker, die in manchen Episoden, also in manchen Comic-Heften aufgetaucht ist. Hier in dieser Serie haben sie so ein bisschen, kommt mir so vor, als wenn sie so die Daltons nachgemacht hätten von Lucky Luke. Also du hast schon unterschiedliche Charaktere bei den Panzerknackern. Der Kleine ist so ein bisschen so der so ein bisschen intelligenter ist, während der Große halt so der dumpfe Haut drauf ist.
Ja, hatte ich auch immer so ein bisschen. Also eine gewisse Parallele Panzerknacker Daltons ist nicht von der Hand zu weisen. Ich glaube, ursprünglich haben die sich ja auch wirklich nur anhand der Nummer auf ihrem Verbrecherhemd da unterschieden. Ich glaube, die Endnummer war immer ein bisschen anders. Ich war überrascht jetzt im Rahmen der Recherche, wie viele Panzerknacker es gibt. Also das ist ja, normalerweise sind es ja, glaube ich, nur drei oder vier, die man in den Comics kennt. Aber meine Güte, das sind ja wirklich einige mehr. Ja.
Ja, das ist ein ganzer Clan. Also
das ist wirklich ein Clan, ja. Ja,
es ist schon lustig, was die dann auch für, also die haben ja in Deutschland, heißen sie ja die Panzerknacker. In Chile heißen sie Los Chicos Malos.
Was ist denn das dann? Spanisch? Nein.
Ja, das ist Spanisch. Die bösen Kerle heißt das dann übersetzt. In Kolumbien heißen sie auch so, also in Mexiko, also wahrscheinlich in fast allen südamerikanischen Ländern. Also in Amerika, eigentlich heißen sie ja The Beagle Boys, weil das ist von der Hunderasse, gehe ich mal von aus. Mhm. Weil wir haben ja in diesem ganzen Universum, wir haben die Enten, wir haben die Mäuse, dann Kater Carlo ist ja bei Mickey Mouse der Bösewicht. Hier sind es dann halt die Beagle Boys.
Das ist immer das Komische, auf das ich auch nie so richtig klargekommen bin in Entenhausen. Ich meine, wir haben auch Goofy, der offensichtlich ein Hund ist und der hat einen Hund namens Pluto.
Also ja. Ja, ob Goofy wirklich ein Hund ist, da bin ich mir nicht ganz sicher.
Ich dachte, alle, die diesen schwarzen Knopf als Nase haben, sind prinzipiell Hunde.
Aber hat Mickey Mouse nicht auch so einen schwarzen Knopf?
Aber der hat ja doch die Mäuseohren, ne?
Ja.
Goofy hängen ja die Ohren mehr runter, irgendwie sowas.
Aber ich glaube, Goofy ist eine eigene Spezies.
Ja, aber also du weißt, was ich meine, ne? Du hast wirklich hier diese Tierfiguren im Endeffekt, die dann allerdings wiederum Haustiere haben. Also es ist immer ein bisschen bizarr. Das ist wie bei Warhammer Fantasy, wo es die Echsenmenschen gibt, die auf Echsen reiten. Also das ist immer so ein bisschen Merkwürdig. Aber gut.
Zu dem Panzerknacker noch ganz lustig ist eigentlich. Also im lustigen Taschenbuch 58 ist dabei rausgekommen, dass das eigentlich eine internationale Organisation ist, die dann sogar Vertretungen auf Kreta, in Australien, Deutschland. Also da sind viel mehr hinten dran als nur die paar Leute, die wir kennen. Das ist eine ganze Verschwörung, die da hinten dran ist.
Die Panzerknacker haben doch auch prinzipiell immer ihre Augenbinden an, oder? Oder haben sie die auch mal ab? Ich weiß es gar nicht.
Ich glaube, die haben sie immer an. Das ist die Frage, ist das eine Augenbinde oder gehört das zur Rasse dazu?
Oder ist das wiederum das Ding, genau, sind ja auch wieder Hunde, würde ich jetzt sagen, die Panzerknacker.
It's not a bug, it's a feature.
Ja. Ach, ich finde DuckTales, dadurch, dass das natürlich diesen riesen Cast an Charakteren hat, an dem man sich bedienen konnte und weil natürlich auch irgendwie die meisten ja bekannt sind aus den Comicheften, lustigen Taschenbüchern, konnte man da sehr gut immer mal wieder was Neues rausholen. Eine Figur, die ich früher gar nicht so interessant fand, aber mit der Zeit dann doch irgendwie immer ein bisschen spannender, ist auch die Gundel Gaukelei, diese Hexe, diese böse Zauberin. Mit der konnte ich früher gar nichts anfangen. Mittlerweile finde ich sie eigentlich irgendwie schon ganz witzig von der Idee her. Ihr Ziel ist es ja immer, den ersten Dollar, den Glückspenny, Glückstaler, also seine erste selbstverdiente Münze von Dagobert zu klauen. Und da gibt's natürlich auch alle möglichen Episoden, in denen es halt immer wieder versucht wird und nicht so richtig klappt. Ja. Ich glaube, die hat auch eine kleine eigene Familie sogar. Ne?
Also was man vielleicht sagen könnte, also die ganze Serie, die kann man eigentlich aufteilen in so drei Arten von Geschichten. Es gibt einmal, die haben wir ja schon erwähnt, diese Indiana Jones ähnlichen Geschichten, also immer diese Abenteuergeschichten, diese Schatzsuche. Häufig ist dann da der Gegenspieler Mac Moneysack, der halt dann auch auf der Suche nach diesem Schatz ist. Dann gibt es die Art von Geschichten, wo es um das Vermögen von Dagobert geht, das er schon hat und das an das andere herankommen wollen. Da gibt es natürlich einmal die Panzerknacker, die ihm am liebsten halt sein Vermögen klauen wollen. Oder dann die, wie du so genau schon erwähnt hast, die Gundel Gaukeli, die halt immer hinter ihrem Taler hinterher ist. Das sind so die zwei großen Erzählstränge, die es normalerweise gibt. Und dann gibt es ab und zu mal so Einzelepisoden, die sich dann um einzelne Charaktere und denen ihre Befindlichkeiten dann dreht.
Ich glaube, eine Figur, die wir da auf jeden Fall auch nochmal erwähnen müssen, weil wir sie eingangs ein bisschen erwähnt haben und ja, sie ist nicht die Hauptfigur aus Gründen, das ist halt Donald Duck, der in den Episoden auch immer mal wieder auftaucht, ne?
Ja, ganz selten, also ich glaube, das ist da kannst du wahrscheinlich an deinen zwei Händen abzählen und wenn er auftaucht, ist das meistens auch nur so nebenbei, also er ist jetzt kein zentraler Punkt in irgendeiner der Folgen.
Das Spannende ist in dem Fall, er wurde synchronisiert von Thomas Keck, der auch im Deutschen bei den DuckTales für einen Großteil der ganzen Dialogregie verantwortlich war. Also der ist dann da wohl noch eingesprungen, oder diese Synchronregie für das ganze Ding. Was irgendwie nett ist, weil man zurückgeht bei den ganzen Disney-Charakteren, Donald Duck hat ja lange, lange Zeit gar nicht gesprochen. Das war ja immer nur dieses schnatternde Kraken, was er von sich gegeben hat. Das ist eine schöne Reminiszenz bei den DuckTales, weil er spricht zwar ganz normal, wie alle anderen auch, aber er verfällt dann immer mal wieder auch in dieses Gequake, wie man es halt aus den alten Folgen her kennt.
Ja, also sagen wir es mal so, also in den Folgen, die ich jetzt gesehen habe, das hat mich aber ein bisschen gestört, da hat Donald eigentlich fast normal geredet. Aber man kennt halt, also so wie ich Donald kenne, ist halt, ich kann es nicht richtig namentlich, nicht. Früher konnte ich's mal.
Ja,
ich habe schon lange
ich vermeide es auch gerade.
Ich hab schon lange nicht mehr gemacht, deswegen kriege ich es jetzt auch nicht mehr. Früher konnte ich's, weil als Teenager, aber das ist ja das Tolle, im Englischen war es aber so, dass du ihn trotzdem noch, also wenn du wirklich genau hingehört hast, verstanden hast. Also es gibt ja viele Zeichentrickserien, zum Beispiel mit A-Hörnchen und B-Hörnchen, dann so diese kurzen Clips oder sowas, wo er
ja,
in dieser
das
Art...
Ist ja noch schwarz-weiß
aber,
ist das.
Ja, aber man versteht ja, was er da sagt, also wenn man genau zuhört. Aber im Deutschen war man wohl der Meinung, dass man das nicht verstehen würde, keine Ahnung, aber und hat eigentlich ihn dann normal sprechen lassen. Ich glaube, dass das, wo er dann in diese Stimme verfällt, das ist dann erst bei den späteren Folgen.
Mhm. Ich mag die Figur im Vergleich zu den anderen.
Ach, du magst also Leute, die keine Hose tragen.
Das ist ja bei den meisten, also was den Dresscode angeht in Entenhausen, das ist alles sehr liberal. Also das ist ja sowieso.
Das ist sowieso so, er trägt keine Hose, aber wenn er aus der Dusche kommt, hat er ein Handtuch um die Hüften geschwungen.
Tick, Trick und Track tragen auch keine Hose. Die Enten tragen alle keine Hosen, meines Wissens, bis auf ein paar Ausnahmen. Daniel Düsentrieb trägt eine Hose, glaube ich, so eine Karriere.
Ja, das ist der einzige, und Quack, der Bruchpilot trägt auch, weil er Pilotenklamotten
trägt. Ja gut, der hat ja seine Fliegerhaube und alles auf, ne? Ja, aber wenn es darum geht, hey, da könnten wir jetzt lange aufziehen.
Aber das Mädchen ist bekleidet, oder?
Die hat eine Schleife auf dem Kopf und ein Kleidchen wahrscheinlich an, ne? Wie ist zu der Zeit? Zählt eine Schleife auf dem Kopf als bekleidet?
Am FKK-Strand, ja.
Ja, ja, ich habe einen Hut auf dem Kopf. Ich weiß nicht, was Sie meinen, ja.
Ja, ich schaue auch gerade, es ist lustig, weil es ja jetzt gerade, also bei den Modernen, da haben die Jungs nur T-Shirts an, aber das Mädchen hat ein T-Shirt und einen Rock an. Mhm. Jetzt suche ich gerade mal nach Bildern von der alten Serie. Ja, die trägt auf jeden Fall was länger ist als die Jungs, also was nicht als T-Shirt endet. Also werden nur die Männer als Nudisten dargestellt.
Ich weiß nicht, ob wir diesen Pfad beschreiten sollen, Sebastian. Ja, also ich habe hier verschiedene Bilder und bei den Mädchen sieht man auch genauso den Entenarsch. Also das sind halt einfach Enten und gut ist. Aber ich glaube auch nicht, dass es bei DuckTales genau darum geht. Worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ja. Sebastian, auf was für Themen kommst du denn? Aber gut, bei Winnie Pooh habe ich mich das auch schon immer gefragt, warum der nur ein T-Shirt anhat. Das Schöne ist, dass Donald so ein bisschen einen überraschend, so einen Hallodri-Charakter ja darstellt. Also die meiste Zeit, wenn er auf seinem Schiff ist, dann ist er eh nur damit beschäftigt, das Schiff zu putzen. Also so viel zum Thema, ich bin jetzt hier, fahre groß zur See, eigentlich ist er immer nur der Putzer. Aber das bringt mich halt gerade auf den Punkt, den ich eh noch erwähnen wollte, in der deutschen Synchro ist DuckTales teilweise sehr schlagfertig. Also die hauen manchmal Sprüche raus, wo man sich denkt, meine Zeit, die habe ich als Kind bestimmt nicht so wahrgenommen, weil ich mehr auf andere Sachen geachtet habe. Aber jetzt so mit einem Erwachsenenauge, Ohr, naja, auf jeden Fall, wenn man da so nicht die ganze Zeit, aber es kommt immer mal wieder ein Spruch zwischendurch. Und da fällt mir auch einer von Donald, wo er hypnotisiert wurde. Ich musste irgendwelche Technik auf einem Schiff stehlen. Und dann kommt er in so ein verruchtes Viertel und muss dann da diese Technik abgeben. Und dann sagt, glaube ich, die Frau, die ihn da hypnotisiert hat, so, und wenn du jetzt hier aus der Bar rausgehst, dann kannst du dich an nichts mehr erinnern. Und Donald schwankt dann da so raus und in dem Moment, wo er zur Tür rausgeht, ist er wieder er selbst und das Erste, was er sagt, ist dann, huch, was mache ich denn hier? Ich kann mich dann nichts mehr erinnern. Naja, hoffentlich habe ich mich amüsiert. Das ist halt schon nicht schlecht eigentlich.
Tja.
Ja, oder ein anderes Detail und dann höre ich auch wirklich auf, aber ich fand es so lustig und ich habe es noch so gut in Erinnerung. Es gibt eine Episode, da reist Dagobert mit einer U-Bahn in die Zukunft, glaube ich, weil er herausfinden will, mit so einer verhexten U-Bahn, weil er herausfinden will, wie sein Unternehmen in der Zukunft sich entwickelt. Und dann ist er ganz erschrocken, dass er sieht, hier sein Unternehmen ist pleite und es wurde von jemand anderem übernommen und sein großes Firmenimperium existiert nicht mehr. Und dann rennt er ganz panisch zurück zu dieser U-Bahn und will wieder quasi in seine Zeit zurückfahren. Und dann springt er da rein und ruft dann so rein, hören Sie, mein Herr, wann kommt denn diese U-Bahn wieder im 20. Jahrhundert an? Und dann kriegt er als Antwort, ja, also bitte, diese U-Bahn, die kommt zwar oft zu spät, aber so spät jetzt auch wieder nicht. Das sind einfach Sachen, wo du denkst, ja Mann, da haben die Leute diese Dialoge geschrieben haben, die haben wirklich sich Gedanken gemacht. Das ist echt gut. Also es gefällt mir. Aus der DuckTales Fernsehserie heraus ist ja dann noch viel, viel mehr entstanden. Wir hatten ja den Kinofilm erwähnt, der 1990 kam. Sind das eigentlich die gleichen Synchronsprecher oder ist es beim Kino dann, sind das andere Sprecher gewesen?
Nee, das sind dann die Sprecher, wie sie dann in der zweiten Staffel sind.
Aber dass man da wenigstens den Wiedererkennungswert hat.
Ja. Genau. Also was man vielleicht noch erwähnen sollte, also der Film, ja, aber eigentlich war ja auch schon der Pilotfolge eigentlich ein Film. Also die Pilotfolge ist heutzutage jetzt in 5 Einzelepisoden aufgeteilt, aber damals bei der Originalausstrahlung, ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch so war, aber in Amerika war das eigentlich ein Film. Also 100 Minuten, der ausgestrahlt worden ist und dann im Nachhinein erst aufgesplittet worden ist, soweit ich weiß.
Hast du den Kinofilm im Kino? Nee, du hast ja gesagt, du hast zu der Zeit ja eh noch nicht mehr so die verfolgt, ne?
Ja. Ja.
Ich glaube, ich habe den auch tatsächlich nicht im Kino gesehen. Also, obwohl ich eigentlich vom Alter her hätte es gepasst, aber Du weißt ja, wie es ist. In dem Alter, man ist 3-4 Monate, ein halbes Jahr für etwas total begeistert und dann kommt schon das nächste. Ja. Mhm. Wovon ich aber sehr begeistert war, daran erinnere ich mich noch sehr gut, waren die DuckTales Videospiele. Ich kann mich zumindest an ein Videospiel erinnern, das ich auf meinem alten Nintendo Game Boy gesuchtet habe. Und an eine wahrscheinlich das gleiche Spiel, nur andere Version auf dem normalen NES Nintendo. Und da auch ganz bewusst mich für das Spiel entschieden habe, weil ich die Serie so toll fand. Also es gab da schon wahnsinnig viel Merchandise um diese Serie herum, ne? Mhm.
Ja,
bietet sich natürlich an. Ja, ähnlich wie bei den, man hat es ja schon bei den Gummibären im Prinzip schon ein bisschen vorgemacht, da kann ich mich auch so an ein paar Sachen erinnern, aber bei DuckTales, das ging ja dann voll. Also es hat ja alles dann befeuert. Ne? Mhm. Und hat letztendlich dafür gesorgt, dass wir 2017 dann ein umfangreiches Reboot hatten. Ne?
Ja, genau. Das aber auch dann nach 3 Staffeln und also weniger Folgen als jetzt die 100. Ich glaube, es waren irgendwas um die 60 oder sowas dann auch schon wieder dann beendet worden ist.
Ja, ich glaube aber auch, dass da gar nicht so viele Folgen gemacht wurden. Die Serie lief ja über einen langen Zeitraum von, ich glaube, bis 2021 oder sowas. Also wirklich eine lange Sache und war damals tatsächlich schon so ein, um es wieder zu erwähnen, so ein Huhu-Moment. Man dachte, yeah, DuckTales ist wieder da. Super, genial. Nur mal kurz so als Tangente. Hast du die 2017er Serie, das Reboot, mal gesehen?
Oh nee, ich hatte damals gesehen, als es angekündigt worden ist, wie dieser Zeichenstil war und der hat mir gar nicht zugesagt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war halt sehr eckig und kantig und das hat mich null interessiert.
Ja, das ist dieses Modern, ne, Sebastian? Ja. Mit dem hat man so seine Probleme mit der Zeit. Ich verstehe dich. Ja, kann man die Serie denn sich heute noch angucken, diese Fragestellung? Beziehungsweise vorab noch, DuckTales hat natürlich dann, also war ein Riesenerfolg, hat natürlich noch viele weitere Serien hervorgebracht, über die wir auch noch sprechen werden. Chip und Chap, Darkwing Duck, Captain Baloo und seine Crew. Ich glaube, da werden wir die ein oder andere mit Sicherheit auch mal hier besprechen.
Da müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz, also auch wenn du jetzt schon zum Fazit kommen wolltest, nochmal dann halt eins dazu erwähnen. Also die Folgen sind ja jetzt auf Disney zu gucken. Ich glaube, bis auf 2 Folgen sind da alle zu sehen. Ich weiß jetzt nicht, warum jetzt 2 Folgen da nicht gezeigt werden. Insbesondere, weil das auch 2 andere Folgen sind, als die damals bei der Erstausstrahlung im Fernsehen. Da wurden auch 2 Folgen nicht gezeigt. Das sind aber andere. Warum, weiß ich jetzt nicht genau, habe ich nicht genau finden können. Aber es gibt auf jeden Fall bei Disney Plus jetzt, wenn man sich einige Folgen anschaut, vorher einen Disclaimer dazu, wie manchmal gewisse Dinge dargestellt worden sind. Also explizit geht es jetzt hier auch dann um den Pilotfilm, wo ein Aztekenstamm, also in unserer jetzigen Zeit gezeigt wird, aber als wenn, also die Azteken sind halt sehr, ja, wie soll ich sagen?
Ja, zu der Zeit werden, das ist ja ganz normal, dass zu der Zeit Naturvölker einfach als absolut überzeichnet primitiv dargestellt werden, ja, und sonst irgendwas, genau, ja.
Und das gibt es halt bei einigen Folgen und ich finde schön, dass es halt, dass die Folgen so trotzdem noch ausgestrahlt werden, nur dass es, und ich finde es auch richtig, dass man vorher halt so einen Disclaimer zeigt, damit halt die Jugend, wenn die sich diese Folgen anschauen, halt das dann auch richtig einordnen können.
Disney ist da sowieso sehr hinterher, was diese Disclaimer angeht, ne? Ich habe schon bei den unmöglichsten Filmen Disclaimer gesehen, wo ich mir gedacht habe, was? Warum da jetzt ein Disclaimer? Okay.
Ja, aber es schadet ja auch nicht. Also es ist doch, ich finde es ja von Vorteil, wenn sowas dann auch, sollte meiner Meinung nach auch vor allen Winnetou-Filmen sein, so ein Disclaimer, dass das halt nicht das Indianerleben war, wie es war, sondern wie sich das halt irgendein Deutscher vorgestellt hat, der nicht einmal in Amerika war.
Ich glaube, ich hatte, das ist schon ein paar Jahre her, hat zwar jetzt nichts mit diesem Thema zu tun, aber dem Thema Disclaimer, sogar bei einem, beim Alien, beim ersten Alien von Ridley Scott,
okay,
da kam auch ein Disclaimer, dass das hier nicht mehr das aktuelle Frauenbild ist. Irgendwas in der Richtung war da. Es ging dann da auch um, wie da Frauen behandelt und dargestellt werden, was mich sehr überrascht hat. Aber gut, wie du sagst, einmal mehr, was soll's, ist völlig okay. Ja.
Ja, also das macht ja dann nicht das Seherlebnis kaputt.
Nö, eigentlich. In keinster Weise. Ja.
Ansonsten, ja, kann man sich das heutzutage noch anschauen. Also ich habe, wie gesagt, ich hatte es damals nicht gesehen und dann auch nur in der Wiederholung dann auch nur vereinzelte Folgen, sodass ich mir jetzt eigentlich mit einem neuen Auge drauf zugehen musste. Ich habe jetzt den Piloten dann zum allerersten Mal gesehen, also diese Geschichte, die über, sind es fünf Episoden erzählt wird und die mich dann doch schon recht gepackt hat. Also finde ich richtig gut erzählt, spannend und ich war auch überrascht, dass eine Geschichte so lang erzählt wird, also für eine Kinderzeichentrickserie.
Aus der Zeit, ja. Ja.
Hab mich auch dann, als ich das gesehen habe, wieder dran erinnert an einen Fakt der Serie, der mir dann doch im Kopf geblieben ist. Und das ist dieses Buch der Kinder, dieses Pfadfinderbuch.
Das schlaue Buch,
ja. In dem ja die unmöglichsten Sachen manchmal drin stehen. Das ist
alles drin, ja.
Die wahnwitzigsten Sachen stehen in diesem Buch. Also immer das, was gerade, also das ist, wenn man Deus Ex Machina erklären will, muss man eigentlich nur dieses Buch erwähnen. Aber hervorragend. Also,
ich wollte das Buch immer haben. Ich fand das immer großartig, ja.
Ey, wenn du das auf den Markt schmeißt, das müsste aber so riesig sein, das könnte keiner tragen wahrscheinlich.
Ja.
Nee, aber dann auch noch ein paar andere Folgen gesehen. Es gibt natürlich Folgen, die schon, ja, wo du merkst, das ist halt eine Kinderserie, aber zum Großteil doch auch recht überraschend erwachsenenfreundlich und der Vorteil hat dadurch, dass sie sich halt viele Geschichten zugrunde legen, die es halt schon irgendwie erzählt worden sind, also irgendwelche Filmvorlagen, Mythologievorlagen, Griechenland, Ägypten oder sowas, was immer wieder vorkommt, das hilft dann schon, das zu verorten und dann auch eine große Geschichte in 22 Minuten zu erzählen, weil halt viele dieser Sachen auch dann einfach bekannt sind und das macht schon Spaß, muss ich sagen. Hin und wieder sich das auch auf Erwachsene anzuschauen.
Du hast gerade was Schönes gesagt, eine große Geschichte in 22 Minuten und das trifft's perfekt meiner Ansicht nach. Genau das ist die große Stärke von DuckTales, dass da zum Teil große Geschichten so kompakt komprimiert erzählt werden, dass man das Gefühl hat, wow, da ist jetzt richtig viel passiert, das haben sie richtig gut zusammengefasst. Ja, ich gebe dir auch recht, es gibt Folgen, die sind ein bisschen verwirrend, die sind ein bisschen arg quietschig, ein bisschen arg überdreht, die haben mich dann auch so verlassen, aber diese großen Geschichten, gerade die Reisen um die Welt oder sowas, also oft die Sachen, die so ein bisschen außerhalb von Entenhausen spielen, die finde ich bei DuckTales, das ist die große Stärke dieser Serie, dass dann so, also die Linse wird ja sehr weit aufgemacht, ne? Ja. Das macht auch richtig Spaß. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Serie jetzt so durchsuchten oder durchziehen könnte, eine Folge nach der anderen.
Nee, ich glaube, das ist so eine, wenn du dir die mal so häppchenweise immer mal so ein, zwei Folgen in der Woche oder sowas, dann ja, auf jeden Fall. Aber zum Bingen ist das nix.
Nee, klar, sind die Zeichentrickserien aus der Zeit ohnehin, sag ich mal, schwierig, was das angeht. Aber ja, ich hatte jetzt auch beim Rewatch wohlig warme Erinnerungen in den meisten Fällen. Wie gesagt, bei einigen von den eingedeutschten Dialogen, da fand ich die Sprüche richtig klasse, richtig, richtig clever, haben mir total gefallen. Und ja, zwischendurch waren dann schon manchmal, gerade wenn es um reine Actionsequenzen geht oder sowas, das ist dann sehr überladen mit Geschwindigkeit, mit Musik, etwas merkwürdigen Dialogen. Das hat mir dann nicht mehr so gefallen, da bin ich wahrscheinlich einfach nicht mehr so altersmäßig, dass ich sage, ja, das ist total cool. Aber ja, die gewitzten Dialoge, die zwischendurch da immer mal wieder sind, die sind schon cool, die machen echt Spaß, ja. Ja.
Also ein Daumen nach oben von uns dafür, Rewatch.
Ja, bei DuckTales würde ich schon sagen, also das ist ja, da würden wir uns jetzt, glaube ich, auch mit dem Rest der Welt anlegen, wenn wir jetzt was anderes sagen würden und das haben wir ja schon hier und da mal bei der einen oder anderen Serie gemacht. Wir müssen ja nicht jedes Mal hier gegen den Strom schwimmen.
Ja, wie viele Hassmails gab es eigentlich dafür, dass ich Knight Rider nicht gemocht habe?
Ich bin noch am Auswerten. Das ist relativ, relativ viel. Nee, ich glaube, es ging. Das wird dann mit Ignoranz gestraft, weißt du, Sebastian. Das ist viel schlimmer, wie damals mit den Eltern, weißt du. Wenn sie geschimpft haben, war es okay, aber wenn dann der Punkt erreicht war, wo sie gar nichts mehr gesagt haben und einen ignoriert haben, das tat viel mehr weh als Kind. Ne? Mhm. So Sachen halt, ja.
Ja.
Gut, dann soll es das gewesen sein für diese Episode. Und ja, Sebastian, wie immer, ich überlasse dir die abschließenden Worte.
Dann wünsche ich da draußen all unseren Zuhörer und Zuhörerinnen, bleibt gesund, bleibt uns hold und bis zum nächsten Mal. Ciao.